Hallo, heute ist der 14. April 2022 und das Thema der heutigen Heise-Show lautet Cyberwar im Ukraine-Krieg. Was passiert, was noch denkbar? Jetzt kommt erstmal der Sponsor.
Die Welt verändert sich schneller denn je. Halten Sie Schritt mit der Enterprise Cloud von Workday. Ein einziges System für die kontinuierliche Planung sämtlicher What-If-Szenarien. Workday, das Finanz-HR- und Planungssystem für eine Welt im Wandel.
Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Heise-Show. Heute finde ich mit einem sehr, sehr spannenden Thema, Cyberwar. Wir sprechen momentan sehr viel darüber, Cyber, Cyber, Cyber. Viele werden dieses Wort kennen. Wir wollen das aber auch einordnen. Was ist eigentlich Cyberwar? Was verstehen wir darunter? Also was wird tatsächlich getan? Wir wollen gucken, was ist bisher passiert? Welche Attacken konnten wir bisher nachvollziehen? Und was ist aber auch vielleicht noch denkbar? Als Gäste sind heute dabei einmal Jürgen Schmidt von Heise Security und auch Senior Fellow Security von Heise und Michael Koch, Jurist bei Heise, der sich auch mit Cyberwar und Völkerrecht auseinandergesetzt hat und dann nochmal ein ganz neues Gesicht, Malte Kirchner, der jetzt auch bei Heise Online arbeitet, der sich mit Podcasts auskennt. Er hat nämlich auch einen eigenen Podcast schon moderiert und ja, er hat hier heute seinen Einstand und wird auch mitmoderieren, ein bisschen auf eure Fragen gucken und mir helfen und mich vielleicht dann auch austauschen.
Du Hallo.
Stößt mich hier vom Sessel. Gut, also fangen wir direkt mit der ersten Frage an, die an dich geht, Jürgen. Du guckst dir ja die ganze Lage immer sehr genau an. Du hast auch schon einige Kommentare zu dem Thema geschrieben. Was ist denn bisher passiert, wenn wir von Cyberwar sprechen im Ukraine-Krieg? Also von welchen Attacken wissen wir?
Aus meiner Sicht ist das eigentliche Spannende das, was nicht passiert ist. Vielleicht zum Hintergrund. Wir haben 2015 bereits gesehen, dass ziemlich sicher russische Hacker in der Ukraine ein Blackout herbeigeführt haben. Die haben also tatsächlich, indem sie in Kraftwerke eingedrungen sind, dort den Strom lahmgelegt und für mehrere Stunden waren da Hunderttausende von Leuten, saßen im Dunkeln. 2016 hat sich das wiederholt und vermutlich sogar die gleiche Gruppe hat erneut ein Blackout in der Ukraine herbeigeführt. Und die Erwartung war irgendwie so ein bisschen, zumindest in so der Security-Szene, dass also wenn es da zu einer echten, richtigen kriegerischen Auseinandersetzung kommt, wie es jetzt ja durch den Angriffskrieg von Russland passiert ist, dass wir da viel mehr und viel größer, das Ganze in viel größerem Ausmaß sehen würden, dass tatsächlich Cyberwar real wird und in den Köpfen der Leute, in der Fantasie der Leute sind da schon Atomkraftwerke explodiert. Es kam zu richtigen Cyber-Apokalypsen in den Szenarien, die die Leute an die Wand gemalt haben. Und all das haben wir eigentlich nicht gesehen. Bis jetzt muss man bilanzieren, spielt in dieser kriegerischen Auseinandersetzung Cyber eine sehr untergeordnete Rolle. Im Vergleich zu Raketenangriffen auf Krankenhäuser, Schulen und den Dingen, die wir in Butscha gesehen haben, da ist Cyber tatsächlich eine richtig, richtig kleine Nummer. Also wir haben durchaus Dinge gesehen, also vor allem auch im Vorfeld des russischen Einmarschs, da gab es Angriffe mit sogenannter Wiper-Malware, da wurden Rechner lahmgelegt, weil Daten gelöscht wurden. Da wurden durch Denial-of-Service-Angriffe Seiten von Regierungsbehörden und zum Teil auch Banken und Ähnlichem lahmgelegt. Und der vielleicht größte Vorfall war, dass Teile des Satelliten-Internets von Viasat lahmgelegt wurden durch eine spezielle Schadsoftware und dadurch auch tatsächlich das ukrainische Militär eine Zeit lang in seiner Handlungsfähigkeit doch deutlich eingeschränkt war. Die haben das dann in den Griff bekommen, aber das war zumindest einer der Angriffe, die in diesem Kontext tatsächlich auch eine militärische Bedeutung hatten. Das andere waren eher so in der Größenordnung ja Ärgernis einzustufen, aber nicht wirklich relevante Cyberangriffe im Sinne von irgendeiner Form von militärischen Bedeutsamkeit.
Also eher Behinderung des alltäglichen Lebens und der Abläufe, aber eben nicht Massaker die irgendwie durch ein Fallout oder was auch immer passieren könnten.
Ja, überhaupt also zerstörerische Aktivitäten, ja, wo es halt wirklich zu realem physischen Schaden und unter Umständen sogar dem Verlust von Menschenleben kam. Sowas ist nicht passiert. Und eine Sache gibt es sogar, die mich ein bisschen optimistisch stimmt, nämlich ich glaube, gestern war das, da wurde bekannt, dass es einen weiteren aktiven Angriff dieser Gruppe, Sandworm heißt die, hinter der steht ziemlich sicher der militärische Geheimdienst GRU, die also schon 2015 und 2016 Blackouts herbeigeführt haben. Die haben einen neuerlichen Angriff auf die Stromversorgung in der Ukraine gefahren und der sollte am letzten Freitagabend Umspannungswerke sabotieren und in deren Umfeld eine ganze Reihe von Rechnern lahmlegen, sodass die Wiederherstellung der Funktionsfähigkeit deutlich erschwert wurde. Und dem ukrainischen ZERT ist es offensichtlich gelungen, diesen Angriff abzuwehren. Das heißt, es kam zu keinen Stromausfällen. Es wurden zwar ein paar Rechner zerstört, aber also gelöscht, auf denen wurden Daten gelöscht, aber insgesamt konnten sie verhindern, dass diese Deadline, zu dieser Deadline, die die Software hatte, zu der die triggern sollte, dass da irgendwie was Großes passiert ist. Und das ist eine Geschichte, wo man sagen muss, da haben genau die Hacker, die in diesem Bereich eigentlich schon Erfahrung, Expertise an den Tag gelegt haben in den letzten Jahren, nämlich 2015 und 2016, haben versucht, erneut zuzuschlagen. Und sind damit irgendwie gescheitert. Also die Einschätzung, dass das Ganze doch nicht so einfach ist, wie das viele Cyberkrieger an die Wand gemalt haben, dass man da irgendwie so rumcybern kann und kritische Infrastruktur lahmlegen kann, die bestätigt sich nicht, sondern kritische Infrastruktur anzugreifen ist sehr, sehr schwierig und aufwendig. Das heißt nicht, dass es nicht geht, aber es erfordert eine Menge Vorbereitung und die ist auch vergleichsweise gut gesichert, dadurch, dass sie eben mit Safety im Hintergrund konzipiert wurde. Also die großen Katastrophen sind bis jetzt ausgeblieben und es gibt mittlerweile eigentlich auch keinen Grund mehr anzunehmen, dass Russland sich da zurückhalten würde. Im Gegenteil, wenn wir eben so Dinge sehen, was die in den letzten Wochen alles angestellt haben, einen militärischen Erfolg im Cyberspace könnten die im Moment mehr als brauchen. Das heißt also, man kann eigentlich schon davon ausgehen, dass die alles draufwerfen, was sie haben. Und zumindest im Cyberspace ist das nicht sonderlich erfolgreich.
Was meinst du denn, was da die Abwehr so gut gemacht hat? Sind das eben die kritischen Infrastrukturen oder auch verschiedene Betreiber, die sich einfach besser abgesichert haben? Oder ist das eine richtig organisierte Abwehr durch den Staat? Also, dass die dort eine Einheit aufgebaut haben, die sich um Cyberabwehr kümmern.
Das ist eine Mischung aus vielen Dingen. Also zum einen ist es natürlich so, dass die Ukraine auch in gewissem Sinne vorgewarnt war durch diese Angriffe, die sie bereits gesehen haben auf ihre kritische Infrastruktur und die letzten Jahre sich sehr intensiv auf solche Dinge vorbereitet hat. Und zum anderen muss man natürlich auch sehen, dass in diesem Bereich kritische Infrastruktur natürlich auch Sicherheitskonzepte zum Einsatz kommen, die von denen wir in unserer normalen IT, wie wir sie in allen möglichen Firmen, Behörden und Unternehmen erleben, eigentlich nur träumen können. Das halt wirklich produktionsrelevante Systeme, im Zweifelsfall sogar durch einen Airgap, also durch einen Luftspalt, vom Internet getrennt sind oder also von Systemen getrennt sind, die übers Internet erreichbar sind, dass es da also keine direkte physische Verbindung gibt und dass halt die Systeme auch wirklich mit Safety im Hinterkopf konzipiert wurden. Das heißt, dass also auch gezielte Fehlbedienungen von vornherein mit eine Rolle gespielt haben beim Design der Plattform, dass man dann eben dafür sorgt, dass wenn einer den Schalter zu weit in die eine Richtung dreht, digital, dass dann eben nicht gleich das Ding hochgeht, sondern dass dann eben im Zweifelsfall eine Überlastventil aufgeht, um den Druck irgendwo abzulassen. Das sind Konzepte, wie wir sie eben in normaler IT leider viel zu wenig finden.
Du bringst da jetzt ja auch viele Sachen zusammen, für die wir bestimmte Begriffe benutzen. Also du sagst ja, man kann oft nicht einfach in eine Firma einbrechen, online, über das Internet, sondern muss da auch andere Strategien nutzen, wie zum Beispiel Spionage, die über Jahre aufgebaut wird, dass du dort Leute einschleust als normale Mitarbeiter, die dann irgendwann die Diskette oder auch den USB-Stick in der Hand haben, um vielleicht an das interne System zu kommen. Sowas ist ja auch schon passiert. Und uns würde da jetzt interessieren, oder auch mich, wie genau grenzt man eben zum Beispiel diese Tätigkeiten von Cyberwar ab? Also was ist dieser Begriff Cyberwar? Was umfasst das eigentlich? Und vielleicht kann Michael uns da jetzt auch ein bisschen helfen. Also wie können wir diese Angriffe richtig beschreiben? Oder wie werden die vielleicht auch rechtlich eingestuft? Was wird da alles zugezählt? Ist es nur die Attacke, wenn man vielleicht einen Wurm einschleust über das Internet, oder wenn eben auch tatsächlich da Menschen sich einschleusen in Betriebe, in Organisationen und etwas vielleicht auch über Jahre verfolgen?
Ich bin da sehr gespannt dazu, was Michael dazu sagt, aber vielleicht ganz, ganz kurz meine persönliche Einschätzung, klar, weil Michael ist der Experte in diesem Bereich. Für mich persönlich ist Cyberwar tatsächlich an einen physischen Krieg gekoppelt. Dass da irgendwie in Systeme eingebrochen wird, Daten rausgetragen werden oder sowas, das ist eigentlich mittlerweile schon mehr so Business as usual. Das beobachten wir seit vielen, vielen Jahren ständig, überall. Das gehört zum normalen Umgang von Staaten untereinander schon fast. Und das an den Begriff Cyberwar zu koppeln, finde ich unsinnig. Ja. Das heißt, ich würde Cyberwar tatsächlich sagen, das sind Cyberangriffe im Kontext eines real stattfindenden Krieges. Aber Michael, wie siehst du das denn?
Ich wollte noch einmal kurz konkretisieren. Sorry, ich wollte dich gar nicht mehr unterbrechen jetzt gerade, aber eben, was kann man halt dazu zählen? Ne? Welche Angriffsform vielleicht? Was ist nur ein Scharmützel, wie du jetzt ja auch sagst? Was ist tatsächlich Krieg?
Ich glaube, du kannst also auch du kannst es nicht an den Aktionen festmachen. Ein Angriff, bei dem zum Beispiel Webseiten lahmgelegt werden oder Teilinfrastruktur oder sowas lahmgelegt werden. Das kann irgendwie verschiedene Arten von Hintergrund haben. Das kann passieren durch organisiertes Verbrechen, das im Wesentlichen darauf aus ist, die Firma dahinter oder die Behörde dahinter zu erpressen, um Geld zu gewinnen. Das ist kein Cyberwar. Die gleiche Aktion im Kontext eines Krieges, um die Bevölkerung zu verunsichern und einen strategischen Vorteil sich unter Umständen bei einer Aktion zu verschaffen, könnte durchaus eine Cyberwar-Aktion sein. Das heißt also, für mich ist entscheidend, ob für die Einstufung, ist es Cyberwar oder nicht, ob das tatsächlich im Kontext eines Krieges stattfindet oder ob der Hintergrund eventuell nur Erpressung oder Spionage oder Dinge sind, die halt auch in Nichtkriegszeiten leider üblich sind.
Okay, so Michael, sorry.
Ja, okay. Also es ist ja so, wie du ja schon richtig beschrieben hast, dass der Cyberwar natürlich auch ein Phänomen ist. Ja? Also er wird natürlich medial anders wahrgenommen als jetzt zum Beispiel im völkerrechtlichen Rahmen. Also man kann sagen, dass Cyberwar Information Warfare ist, es kann Cyberspionage sein, es kann Cyberterrorismus sein. Wir hören hier ganz viel Cyber hier, aber es ist nun mal das Wort, was hier häufig verwendet wird. Was aber für mich wesentlich ist, ist natürlich die zwischenstaatliche Komponente für das Völkerrecht. Und da ist relevant der Cyberwarfare eben. Und da stellt sich die Frage, was kann das sein? Also da hat Jürgen schon gesagt, begleitend, da hat er aus meiner Sicht auch recht, begleitend zu beispielsweise konventionellen Angriffen. Er kann kriegsvorbereitend sein, also beispielsweise indem man erstmal eine kritische Infrastruktur angreift, um dann möglichst viel Chaos zu verursachen. Und der kann natürlich auch der Hauptangriff selbst sein. Und da haben wir, glaube ich, so einen kleinen, sagen wir, Streitpunkt. Denn es ist ja so, wenn man sich beispielsweise die Vergangenheit anschaut und man jetzt beispielsweise Stuxnet nimmt, sieht man ja, das ist ein hochkomplexer Cyberangriff gewesen, der es sogar geschafft hat, Auswirkungen in der physischen Welt herbeizuführen. Also das ist so auch die Unterscheidung.
Kannst du Stuxnet also nochmal genau erklären, was da passiert ist?
Also es war folgendermaßen, die Atomanlage Natanz, es gibt ja die Befürchtung, dass Iran die Atombombe baut, und zu einem Zeitpunkt Anfang der 10er Jahre war es eben so, dass die mutmaßlich Israel und die USA da intervenieren wollten und eben die Entwicklung so weit fortgeschritten war, dass man entweder überlegt hat, ob man da jetzt sozusagen das mit einer Rakete bekämpft, dieses Programm, oder ob man eben einen Cyberangriff führt. Und das ist dann tatsächlich auch passiert. Dieser hochkomplexe Cyber, diese Attacke, die ja so vielfältig ist, also ein ganz bunter Blumenstrauß, also alles, was der Werkzeugkasten der Cyber Warfare zu bieten hat, war da mit drin. Also er hatte Wurmeigenschaften, es wurden Zero-Day-Exploits verwendet, ein Rootkit. Wesentlich entscheidend war aber, dass letztlich das über einen Service-Mitarbeiter in die, wissentlich oder unwissentlich in die Anlage eingebracht wurde, dieser Wurm, und letztlich dann mit einer Payload ganz gezielt gewisse Steuerungssysteme angegriffen wurden, die dann dafür gesorgt haben, dass sich Zentrifugen fast unbemerkt mal schneller, mal langsamer bewegt haben, sodass die dann kaputt gegangen sind. Und da wurde teilweise, ich glaube, tausende Zentrifugen zerstört. Also man sagt, ein Fünftel des Bestandes wurde zerstört. Und ja, und Stuxnet ist insofern eben also relevant, weil es eben physische Auswirkungen hat. Und wenn man jetzt natürlich da weiterdenkt, und klar, ob das jetzt wahrscheinlich ist, es ist ein unglaublich aufwendiger Angriff, dass sowas kommt, wissen wir nicht, aber dass es möglich ist, schon. Und wenn man schon mal in eine Atomanlage eindringen konnte, dann kann man natürlich sich vorstellen, dass auch ganz schlimmere Dinge sozusagen beeinflusst, sabotiert werden. Eben beispielsweise, dass möglicherweise eine Kernschmelze stattfindet. Und dann wären wir ganz sicher, das ist ein Extremfall, das sage ich dazu, aber sozusagen wir Völkerrechtler müssen ja die Extremfälle untersuchen, dann würde halt auch das als Hauptangriff gesehen, das Gewaltverbot brechen, das völkerrechtliche Gewaltverbot, man kann auch sagen, das Kriegsverbot.
War denn das jetzt Cyberwar schon? Also dieser Angriff dieser Stuxnet-Angriff?
Aus deiner Sicht? Da gibt es gespaltene Meinungen. Es ist ja so, es gibt zwei, Cyberwar würde man ja sagen, okay, wenn das Gewaltverbot, das Kriegsverbot gebrochen ist, also ein Staat darf den anderen Staat nicht angreifen, darf keine bewaffnete Gewalt ausüben. Und wenn man die Parallele zieht, was über die Außenwirkungen möglich ist, die Parallele von bewaffneter Gewalt zu Cyberangriffen, dann kann man sagen, okay, hier sind bedeutende, das sind ja sehr teure, das sind ja auch sehr teure Anlage, sehr teure Zentrifugen. Hier sind bedeutende Sachwerte zerstört worden. Könnte man sich auf den Standpunkt stellen, dass hier für das Gewaltverbot, was aber noch nicht zur Selbstverteidigung berechtigt, das wäre erst beim bewaffneten Angriff der Fall, dass hier das Gewaltverbot gebrochen wurde.
Aber ich verstehe immer noch nicht, was denn jetzt irgendwie Cyberwar? Ja, ja oder nein?
Du willst mich aus der Reserve locken. Ja, du weißt ja, wir Juristen legen uns ungern fest. Also ich finde, das Gewaltverbot, das kann man gut bejahen. Denn das ist ja doch, sind ja wie gesagt, bedeutende Sachwerte gewesen, die ja zerstört worden sind. Es waren Gott sei Dank keine Menschenleben, die dann in Mitleidenschaft gezogen wurden. Im Hinblick darauf, der Bedeutung für Iran, für das Land, dieses Atomprogramm, ob da jetzt sozusagen es wirklich um die Atombombe ging, wovon man ja natürlich ausgehen kann, oder ob es wirklich nur um die Urananreicherung geht, da ist natürlich die Frage zu stellen, okay, ist das jetzt ein Angriff gewesen oder nicht? Ja, aber ich würde sagen, das kann man schon bejahen.
Hier ist eine ganz schöne Frage von einem Twitch-Zuschauer. Der fragt nämlich zum Beispiel, ob Cyberwar immer staatsgelenkt sein muss oder vielleicht auch nur staatsseitig toleriert. Also gilt jedes Script-Kiddie bereits als Regime-Fanatiker oder deutscher Hacker als Merkel-treu? Oder es haben sich jetzt ja auch verschiedene Gruppen zusammengeschlossen, die gesagt haben, wir hacken damit in der Ukraine. Und das waren ja eher Zivilisten. Wie ist das einzuordnen?
Ja, also da muss natürlich schon ein Zusammenhang bestehen. Also sozusagen nur, weil sich Leute sozusagen einem Staat zugehörig fühlen, kann man noch keine Zugehörigkeit rauskonstruieren. Aber andersrum wäre das schon möglich. Ja, und das ist auch möglicherweise schon in der Vergangenheit so passiert, dass eben private Hackergruppen, wenn man jetzt beispielsweise Estland 2007 nimmt, also in dem Fall waren es pro-russische Hackergruppen, die in dem Fall das Finanzsystem gehackt haben, auch dafür gesorgt haben, dass Banktransaktionen auch Bank, das Abheben an einem Bankautomaten zeitweise nicht möglich war. Also das war schon ein sehr relevanter Angriff, dass da eben auch möglicherweise ein Zusammenhang mit Russland besteht. Mhm. Aber so wäre das denkbar, wenn sozusagen der Auftrag eben von dem Staat kommt, was man natürlich schwer nachweisen kann.
Also ich glaube auch dieses Problem der Attribution, können wir vielleicht auch gleich nochmal zurückkommen. Also wer war es eigentlich und wie können wir das nachweisen, was ja dann auch rechtlich wieder relevant ist, auch jetzt im Nachgang eines Krieges. Für mich ist aber auch die Frage da, wird auch beim Völkerrecht oder jetzt beim Cyberwar unterschieden, ob zivile Opfer werden oder eben militärische Anlagen zum Beispiel oder Menschen, die für das Militär arbeiten. Und gibt es da verschiedene Strafmasse? Also was wird mehr vielleicht auch geächtet?
Also wir befinden uns hier wenn wir vorhin gesprochen haben, über das ob Krieg stattfinden darf oder nicht, sagen wir so, müsste ich jetzt noch weiter ausholen, weil das betrifft jetzt das Selbstverteidigungsrecht, so wie ich das formuliert habe. Aber wir befinden uns jetzt im Bereich des humanitären Völkerrechts. Da geht es mehr darum, wenn der Krieg, also ein bewaffneter Konflikt, sagt man, ist der Terminus, vorliegt, also wenn jetzt sozusagen schon Krieg ist, dann muss man sich an gewisse Regeln halten. Und so eine Regel ist zum Beispiel auch, dass man eben militärische Ziele, also der Angriff auf militärische Ziele erlaubt ist, aber nicht auf zivile Ziele. Dann gibt es noch Dual-Use-Objekte beispielsweise, wo dann die Frage ist, okay, darf ich die angreifen? In der Regel eher nicht, nur wenn, wenn es eben sein kann, also immer dann, wenn eine exzessive eine exzessive Auswirkung für die Zivilbevölkerung zu befürchten sind, dann ist es eben nicht erlaubt. Mhm. Und wenn man jetzt dort eben sagt, okay, es gibt diese Regeln für die konventionellen und die klassische bewaffnete Gewalt, dann ist die Frage zu stellen, ob das auch für Cyberangriffe gilt. Ja? Und da wird man sagen können, in der Genfer Konvention mit seinen Zusatzprotokollen ist eben festgelegt, dass auch Future Technologies berücksichtigt werden können. Und in dem Fall würde man dann sagen, ja, okay, Cyberangriffe sind grundsätzlich auch erfasst von diesem Rechtsfeld, ja, also von diesem humanitären Völkerrecht. Und letztlich gibt es halt verschiedene Regeln, auch zum Beispiel die Regel, dass man also keine unterschiedslosen Mittel einsetzen darf. Also als bekanntes Beispiel sind Atomwaffen zu nennen, die also einfach nicht unterscheiden können zwischen zivil und militärisch. Dafür sind sie einfach zu zerstörerisch. Sowas wäre möglicherweise aber auch für Cyberattacken denkbar. Zum Beispiel ein Wurm, der keine Unterscheidung macht zwischen zivilen und militärischen Zielen.
Wie ist denn, du hast jetzt vom Dual Use gesprochen, also dass etwas mehrfach genutzt wird im Grunde, also zivil und militärisch. Wie ist denn da unsere kritische Infrastruktur einzuschätzen? Also eben das Elektrizitätswerk, das ist ganz klassisch dann Dual Use, eben weil das Militär Strom nutzt und wir als Zivilbevölkerung aber auch.
Würde ich so sehen, ja. Denn wenn hier eben eine kritische Infrastruktur gehackt wird, sodass sie ausfällt, liegt hier also eine exzessive Beeinträchtigung für die Zivilbevölkerung vor. Also wenn jetzt sozusagen nicht direkt ein militärischer Server oder eine allein militärisch genutzte Infrastruktur angegriffen wird, wird das meiner Meinung nach sehr schnell der Fall sein, dass hier Dual Use vorliegt.
Es ist doch auch so, dass also schon in einem herkömmlichen konventionellen Krieg kritische Infrastruktur traditionelle militärische Ziele sind, oder? Also macht es doch Sinn, das also quasi auch auf Cyberangriffe zu übertragen, weil Kraftwerke, Kommunikationsinfrastruktur oder sowas, das sind doch Dinge, die man auch im Zweifelsfall in einem konventionellen Krieg mit Waffen oder Truppen versucht lahmzulegen, um dem Gegner Schaden zuzufügen, seine Operationsfähigkeit einzuschränken, oder?
Ganz genau so sehe ich das auch. Also da gibt es keine Unterscheidung. Es gibt Bereiche im humanitären Völkerrecht, wo es schwierig wird, zum Beispiel bei der Unterscheidungspflicht. Also es wird ja auch diskutiert, zum Beispiel die Bevölkerung, die jetzt gelbe Armbinden bekommt, kämpfen die jetzt mit oder nicht? Sind sie sozusagen darf auf sie geschossen werden? Dürfen sie als Kriegsgefangene behandelt werden und so weiter. Also da ist zum Beispiel so ein Rechtsfeld oder so ein Rechtsproblem, was sehr schwierig zu adressieren ist. Aber diese Fälle, die lassen sich eigentlich ganz gut übertragen. Also zum Beispiel, ob ich jetzt ein Krankenhaus auch, wo man ja sagt, das ist absolut verboten, ein Krankenhaus anzugreifen, ob ich das jetzt mit der Bombe tue oder mit einem Cyberangriff beispielsweise Notstrom oder eben den Strom so beeinflusse, dass irgendwie Leute, die auf der Intensivstation liegen, nicht mehr versorgt werden können und sterben, dann würde man sagen, ja, das ist im etwa vergleichbar und gleich verboten.
Korben SC fragt jetzt hier gerade über Twitch, also welche Wirksamkeit hat denn das Völkerrecht überhaupt? Er meint damit, hat es auch eine abschreckende Wirkung für Kriegswillige? Sein Gefühl ist, dass es eher nicht so ist. Ich möchte da auch nochmal anfügen, also du hast jetzt im Grunde gesagt, es gibt bestimmte Regeln, wie Krieg geführt wird. Vielleicht kann man sich das wie ein Schachspiel vorstellen. Und wenn man da sich nicht an die Regeln hält, also zum Beispiel eben eher zivile Opfer in Kauf nimmt, könnte es vielleicht Strafen geben oder im Nachgang wird irgendwie geurteilt. Ist das das, was wir uns vom Völkerrecht erwarten können? Also da wird quasi auch ein Strafmaß dran dadurch sichtbar? Also
da müsste ich eigentlich fast ein bisschen weiter ausholen, aber ja. Ich glaube, das lassen wir versuchen, das mal kurz zu fassen. Also das Völkerrecht hat natürlich ein Problem, nämlich mit der Durchsetzung. Ja? Es gibt keine Weltpolizei oder so, die sagen würde, okay, das wird jetzt unterbunden und hier wird sofort aufgehört oder wir intervenieren jetzt und greifen ein. Also das gibt es in der Form nicht, wie man das von innerstaatlich eben kennt durch die Polizei. Und insofern ist das natürlich schwierig, aber es gibt natürlich andere Möglichkeiten, solche Dinge eben zu ächten, auch politische Möglichkeiten eben, dass man sagt, okay, wir fahren jetzt Sanktionen. Das ist ja auch eine Möglichkeit, die ja auch schon genutzt wird. Und letztlich auch das Völkerstrafrecht, dass ich, wenn ich Kommandant in so einem Krieg bin, dass ich eben an die Regeln halten muss, an die Kriegsregeln. Und ansonsten kann ich mich eben nach Beendigung irgendwann zu einer späteren Zeit, kann ich sozusagen da vor Gericht gestellt werden.
Also wie man es vielleicht aus dem Kosovo-Krieg kennt, wo, glaube ich, Milosevic dann auch hart verurteilt wurde.
Genau, ja. Richtig. Okay. Also man wird letztlich ins Abseits gestellt. So, das ist das, was einem Staat droht, wenn er Angriffskriege führt oder auch wenn er sich nicht an die Regeln des Kriegs hält.
Vielleicht dazu noch ein ganz interessanter Aspekt. Also vor einer Woche hat das FBI relativ überraschend Anklage erhoben in 4 Fällen gegen Mitarbeiter des russischen Geheimdienstes, die kritische Infrastruktur gehackt haben, und zwar namentlich. Dieser Vorfall, also dass die da Anklage erhoben haben, das war sicher nicht in der Perspektive, dass die da in absehbarer Zeit tatsächlich real ein Gerichtsverfahren führen können, sondern das war aus meiner Sicht also ein ziemlich deutliches: Wir wissen, wer du bist und wo dein Auto steht. Also ein Hinweis an die Leute, du machst dich auch persönlich angreifbar, wenn du kritische Infrastruktur angreifst. War also eine nonverbale Drohung sozusagen, glaube ich, auch jenseits über eventuell Justiz, amerikanische Justiz hinaus. Wir kennen dich und wenn du bei uns anfängst rumzucybern, dann wissen wir, wo dein Auto steht.
Ich glaube, da kommen wir jetzt zu dieser Frage, die zweite leitende Frage der Sendung, nämlich was ist alles noch denkbar oder wer spielt da denn auch noch so mit? Also es hatte auch ein Zuschauer schon recht am Anfang geschrieben, hat denn die USA, haben die sich nicht auch helfend an die Seite der Ukraine gestellt und zum Beispiel genauer detektiert, was für Angriffe gerade gefahren werden? Also wir sehen, was bisher passiert ist und Jürgen sagt, es ist Gott sei Dank nicht so viel passiert, wie wir früher befürchtet haben, aber was steckt denn da jetzt noch alles drin? Wer spielt mit oder wer versucht, sich einzuschalten und nach welchen Regeln läuft das gerade? Folgt es irgendwelchen Regeln?
Ja, das ist schwer zu sagen. Also zum einen, da sehen wir natürlich sehr wenig. Also das passiert natürlich alles möglichst still im Hintergrund. Aber man kann ziemlich sicher davon ausgehen, dass die USA, der Nachrichtendienste im Moment auf Hochtouren laufen und unter anderem das ukrainische Militär und deren Nachrichtendienste mit Informationen versorgen. Das passiert definitiv und ich würde auch sogar sagen, dass ein vielleicht nicht ganz unbeträchtlicher Teil der militärischen Erfolge der Ukraine unter anderem darauf zurückzuführen sind, dass die eben erstklassige Informationen, zum Beispiel über Truppenbewegungen, abgefangene Nachrichten und so weiter, über das russische Militär bekommen haben und dadurch sich sehr gut auf deren Vorgehen einstellen konnten, sehr gut reagieren konnten. Es gibt da natürlich viele andere Faktoren, die da eine Rolle spielen, aber ich glaube, den darf man nicht unterschätzen, dass da also diese Hilfe im Bereich Informationen und Intelligence, wie es im Amerikanischen da häufig heißt, eine beträchtliche Rolle gespielt hat.
Und Russland nimmt das ja auch wahr, dass auch so Hilfe geleistet wird. Und da stellt sich ja dann immer die Frage, ab wann wird das eingestuft als Kriegshilfe? Oder ob man sich eingemischt hat in das Ganze? Und
ich persönlich würde da sagen, dass gelieferte schwere Waffen da also eine deutlichere Sprache sprechen als Cyberaktivitäten bzw. Intelligence, was ja irgendwie weniger greifbar ist als Gewehre, Panzer möglicherweise, die man in diese Länder liefert. Von daher haben wir diese Grenze eigentlich längst überschritten, wo wir diese Möglichkeit bieten, zu sagen, ihr seid da nicht neutral, sondern ihr seid quasi Partei und damit für uns auch Kriegspartei. Mhm. Wobei wir da auch, glaube ich, wieder in ein sehr tiefes völkerrechtliches Rabbit Hole eintauchen können, wenn wir jetzt über Neutralität nach Völkerrecht beziehungsweise wann ist ein Staat Kriegspartei diskutieren. Ich weiß nicht genau, ob wir das wirklich in diesem Kontext
hier machen. Ja, aber ich glaube, deshalb ist es so schwierig, über den Begriff Cyberwar auch zu sprechen und was dazugehört, weil man natürlich die Frage stellen kann, man hat zwar den physischen Krieg mit Waffen dort in dem Land, aber und da sind dann nur diese zwei Kriegsparteien physisch miteinander am Kämpfen, aber die anderen Länder, die vielleicht online oder eben cybermäßig helfen, sind die nicht dann doch schon mit drin? Und wie ist das zu bewerten? Vielleicht, Michael, du kannst auch sagen, das ist kompletter Quatsch. Ne? Das ist überhaupt keine Frage. Ja. Also, aber was sind deine Gedanken dazu?
Also wenn sozusagen gegen Russland gehackt werden würde, ja, also dann würde ich sagen, okay, das, wenn sofern nicht die Gewalt, sozusagen das Gewaltverbot verletzt ist, kommt immer noch das Interventionsverbot in Betracht. Also man darf sich nicht in die Angelegenheiten eines anderen Staates, also nicht in die Souveränität des anderen Staates einmischen. Was jetzt die Unterstützung von militärisch, also Lieferung von militärischem Material anbelangt, betrifft, sind wir da noch im legalen Bereich. Es ist immer die Frage natürlich, wie Russland das auffasst, sich sozusagen sein eigenes Recht macht. Hier sind wir wieder bei der Schwäche des Völkerrechts. Und was Cyberangriffe, Unterstützung bei Cyberangriffen anbetrifft, da würde ich schon eher sehen, okay, hier werden ja aktiv Dinge angegriffen, und zwar nicht durch die Ukraine, sondern durch das Ausland. Und hier würde ich dann schon eher das problematisieren. Mhm.
Es gibt dann ja auch noch das Problem, also Joe Biden hat schon im letzten Herbst, glaube ich, gesagt, wenn wir digital angegriffen werden, können wir aber auch mit konventionellen Waffen antworten. Das ist ja so eine Asymmetrie. Wie ist das zu bewerten?
Ja, würde ich sagen, wir wissen ja nicht genau, welches Szenario da beschrieben wird. Insofern gehe ich schon davon aus, dass das ein gewisses Abschreckungsszenario konstruiert wird. Es gibt allerdings sagen wir, im Selbstverteidigungsrecht die Möglichkeit, dass wenn ein bewaffneter Angriff vorliegt, das kann auch eben ein Cyberangriff sein, wenn wir diesen Extremfall, den wir vorhin besprochen haben, beispielsweise Kernschmelze beim Atomkraftwerk durch einen Cyberangriff, dann sieht es eben so aus, dass eine Selbstverteidigung möglich ist. Und dann ist die Frage zu stellen, beispielsweise, versuchen wir das auch, weil es ist leider konstruiert. Mhm. Wenn wir einen ausländischen Server haben, der diese Kernschmelze herbeiführt, dann kann es eben sein, dass ich versuche, mit einem Cyberangriff diesen Server auszuschalten, dass das abgestellt wird, weil es möglicherweise noch andere Kernkraftwerke betroffen sind. Sollte das allerdings nicht möglich sein, ist es möglich, auch konventionell zu antworten. Also es gibt keine Symmetrie, keine strikte Symmetrie zwischen dem Angriff und der Selbstverteidigungshandlung. Und so wäre es also auch, und auch in der Wahl der Verteidigungsmittel ist man auch nicht streng auf Cyberwaffen dann begrenzt. Also insofern wäre es auch möglich, wenn man sich dieser Server lokalisieren ließe, eine Rakete dorthin zu schicken und den Server zu zerstören, um das abzustellen. Natürlich wäre der Cyberangriff die mildere Variante, weil in so einem Servergebäude ja möglicherweise auch noch Menschen durch einen Raketenangriff zu Schaden kommen könnten. Hm. Insofern würde ich sagen, es ist nicht falsch, was er sagt. Es kann aus meiner Sicht eskalieren zu einem richtigen Krieg, ein Cyberangriff. Aber und ich hatte mich auch mit Jürgen schon darüber unterhalten, wir reden ja sozusagen, das eine ist die völkerrechtliche Bewertung, das andere ist die Wahrscheinlichkeit, dass sowas tatsächlich eintrifft. Ja. Also von so her, ob es wahrscheinlich ist, ist natürlich noch eine andere Frage. Mhm.
Dann nochmal Richtung Jürgen gefragt, was kannst du dir denn vorstellen, was jetzt gerade noch die Kriegsparteien in der Hinterhand haben oder was wären die nächsten Angriffsziele? Du hast ja schon gesagt, es wurde versucht, das Stromnetz zu hacken?
Also das Szenario, das mir am meisten Sorgen bereitet im Moment, ist nicht direkt Cyber War, also kriegsspezifisch, sondern eigentlich eher, dass Putin auf die Idee kommen könnte oder nicht nur auf die Idee kommen könnte, sondern der hat diese Idee bestimmt schon, dass er sie umsetzen könnte, dass er auf Wirtschaftssanktionen und Waffenlieferungen durch Deutschland und andere westliche Staaten mit Cyberangriffen antwortet. Solche, die vielleicht nicht direkt als Kriegshandlung zu werten sind, also nicht die explodierenden Atomkraftwerke, sondern stell dir einfach vor, das, was wir im letzten Jahr gesehen haben mit Emotet, lahmgelegte Stadtverwaltung, Krankenhäuser, die in Notbetrieb gehen müssen, dort ist eine Uni lahmgelegt und das alles multipliziert mit einem Faktor 10 auf einen Schlag. Das ist ein durchaus realistisches Szenario und das kombiniert vielleicht auch noch mit gehackten Webseiten großer Online-Portale, auf denen Fake News verbreitet wird und auf die Art und Weise in der Bevölkerung für Panik, Verunsicherung zu sorgen und Druck auszuüben, letztlich auf diesem Weg dann wieder auf die Politik vielleicht mit den Sanktionen oder den Waffenlieferungen vielleicht doch einen Schritt kürzer zu treten, um hier das nicht weiter eskalieren zu lassen. Das ist ein Szenario, das aus meiner Sicht sehr, sehr real ist und uns unter Umständen im Lauf des nächsten halben Jahres oder nächsten Monate durchaus drohen könnte. Und je länger dieser Krieg dauert, desto wahrscheinlicher wird das aus meiner Sicht.
Wie abwehrbereit wäre Deutschland denn in so einem Fall? Du hattest ja ganz am Anfang gesagt, Jürgen, dass ja in der Ukraine man ja auch durch die früheren Vorkommnisse besser gewappnet war, dass man die Lehren daraus gezogen hat. Lässt sich das für Deutschland eigentlich überhaupt so pauschal beurteilen?
Pauschal ist das schwer zu beurteilen, aber ich würde durchaus sagen, dass wir auch im Bereich kritische Infrastruktur vergleichsweise gut aufgestellt sind, dass da eigentlich schon relativ viel passiert ist bei der Priorisierung und bei der von Security und bei der Vorbereitung auf aktive Angriffe. Wo ich das große Problem sehe, ist, dass unsere allgemeine flächendeckende Abhängigkeit von IT, die sich quer durch unsere ganze Gesellschaft zieht, wo wir eben nicht auf einem adäquaten Level Security schon als Selbstverständlichkeit integriert haben, sondern Security eigentlich immer über Jahre hinweg traditionell als Hemmschuh betrachtet wurde. Damit lässt sich kein Geld verdienen. Das bedeutet im Zweifelsfall immer, ich darf irgendwelche Sachen nicht machen, die ich eigentlich gerne machen würde, weil... Und deshalb wurde Security sehr häufig hinten angestellt auf der Prioritätsliste und deshalb haben wir eine in Bezug auf Security allgemein flächendeckend da vergleichsweise marode IT-Infrastruktur und daran müssen wir dringend arbeiten, jetzt, um eben solche Gefahren abwehren zu können.
Also ich meine, du hast ja auch intern bei Heise dafür plädiert, einige Sicherheitsmaßnahmen nochmal zu erhöhen. Das ist auch tatsächlich passiert schon, das ist jetzt in Kraft. Und aber so das Publikum oder Menschen aus der Bevölkerung werden sich ja auch fragen, was ist denn mit meinem Smart Home, was ich mir vielleicht eingerichtet habe, mit dem Smart Meter, der vielleicht schon im Keller oder im Hauswirtschaftsraum hängt. Muss ich mir da Sorgen machen?
Ja, also aus meiner Sicht, der Privatanwender, seine IT-Infrastruktur ist nicht unbedingt ein hochrangiges militärisches Ziel, im Gegenteil. Laut Völkerrecht ist das unter Umständen, Michael, du weißt das besser als ich, sogar tabu. Aber aus strategischer Sicht könnte das gerade in diesem Szenario, wo man nicht über Kriegsführung redet, sondern darum eben in diesem Krieg indirekt bei Staaten, die an dem nur indirekt beteiligt sind, die Weichen richtig zu stellen, durchaus ein attraktives Ziel sein, eben hier in Deutschland die Stimmung zum Kippen zu bringen, von Unterstützung zu Sorge um das eigene Wohlergehen, um die eigene Infrastruktur, da für Panik zu sorgen und unter Umständen da durch gezielte Angriffe auf auch Privatpersonen, die dann unter Umständen durch Putins Trollarmeen und entsprechende Fake News entsprechend überzeichnet und werden, um Panik auszulösen. Das halte ich für ein durchaus realistisches Szenario, auf das wir uns vorbereiten sollten. Das heißt, aus meiner Sicht ist im Moment jeder gut beraten, seine IT-Sicherheit ein bisschen höher zu bewerten, als man das letztes Jahr noch getan hätte. Und zwar also quer durch sowohl kritische Infrastruktur als auch normale Firmen, Organisationen, Behörden und letztlich auch Privatleute.
Meinst du, das wird momentan schon ausreichend kommuniziert oder kriegen nur wieder wir das mit? Also halt zum Beispiel das BSI etwas dazu gesagt, was wir bei Heise On natürlich dann sehen würden, oder wird das auch größer kommuniziert?
Aus meiner persönlichen Sicht, aber ich bin da natürlich auch wieder ein bisschen befangen, weil Insider, aber aus meiner Sicht passiert das im Moment noch nicht ausreichend, weil dieser Schritt, den ich eigentlich fordere, dass wir IT-Sicherheit in ganz normaler IT höher priorisieren und dass also dieser Krieg in der Ukraine für uns der Anlass sein sollte, das jetzt endlich mal anzugehen, wovon wir eigentlich schon seit Jahren wissen, dass man es eigentlich tun sollte, aber wir haben es halt aus Gründen nicht getan. Das findet aus meiner Sicht im Moment noch nicht ausreichend statt und wird auch nicht ausreichend kommuniziert, dass diese Notwendigkeit jetzt höher ist, als sie je war.
Malte hat ja schon in die Richtung gefragt. Also es wurde ja ganz groß gesagt, jetzt gibt es 100 Milliarden waren es, glaube ich, für die Bundeswehr. Und die hat ja, will ja auch eine Cyber-Abwehr aufbauen. Meinst du denn, dass das auch gerade gut läuft? Oder haben die jetzt, oder denken die bei den 100 Milliarden eher eben an neue Panzer und ein paar Drohnen?
Aus meiner Sicht ist das ein fataler Schritt in die falsche Richtung. Denn diese 100 Milliarden bei der Bundeswehr werden nur sehr wenig dazu beitragen, unsere eigentliche Achillesferse, nämlich diese Verwundbarkeit in der Breite, in der IT-Sicherheit, zu verbessern. Bei dem Geld, das in die Bundeswehr fließt, da geht es eben um so Dinge wie Hackbacks, was eigentlich eine Perversion an sich ist, aber andere Baustelle. Was wir eigentlich bräuchten, wäre ein mehr Investition in IT-Sicherheit und zwar im zivilen Bereich. Da helfen uns Cyberkrieger bei der Bundeswehr wenig, um Apothekennotdienst abzusichern.
Ja, also du meinst neben Bundeswehr, Kritis, BSI, müsste es vielleicht noch was anderes geben?
Ich weiß es nicht, ob ich das BSI komplett raushalten würde. Das BSI hat ja durchaus auch die Rolle, also für allgemeine Bevölkerung und Wirtschaft als Ansprechpartner und als Leuchtturm sozusagen Vorgaben zu machen und Vorbildfunktion zu haben und da auch Richtlinien zu setzen. Aber ich sehe durchaus, dass also die Bundeswehr der denkbar schlechteste Ort ist, um jetzt IT-Sicherheit voranzubringen. Also wir bräuchten da tatsächlich einen stärkeren Fokus auf andere, auf zivile Infrastruktur, die wir verbessern müssen, wo wir unsere Sicherheit verbessern müssen. Und ob da das BSI die allein selig machende Weisheit ist, da bin ich mir auch nicht so ganz sicher. Im Gegenteil, also ich bin da auch eher auf deiner Seite, wie du das gerade schon irgendwie impliziert hast, dass wir da noch was brauchen, um Sicherheit gerade im privaten und auch im wirtschaftlichen Umfeld besser voranzubringen.
Malte, hast du noch ein paar gute Fragen gesehen? Du hast ja sehr auf die Kommentare geguckt.
Genau, ich habe auf die Kommentare geguckt. Es geht auch so ein bisschen um die Begrifflichkeit in der Diskussion. Also dieses Cyber, ist nicht der Begriff auch schon ein wenig Ausdruck davon, dass das Thema nicht so ganz ernst genommen wird? Weil Cyber, das kennen wir noch so aus den 90er Jahren. Es war ja immer diese wilde Zukunft und so weiter. Brauchen wir neue Begrifflichkeiten vielleicht auch?
Also ich habe mich lange gegen diesen Begriff Cyber gewehrt und dagegen gestemmt, weil im Prinzip hat man also durch die Verwendung eigentlich nur seine eigene Inkompetenz demonstriert. Ich habe ehrlich gesagt irgendwann aufgegeben, weil es hat sich einfach durchgesetzt für die digitalisierte Version von X ein Cyber davor zu setzen. Und ich habe einfach die Energie verloren, lange Debatten über Begrifflichkeiten zu führen, ohne wirklich zu der Sache zu kommen, um die es mir eigentlich geht. Deswegen habe ich also diesen Cybersprachgebrauch mehr oder weniger auch übernommen und spreche jetzt eben auch von Cyberangriffen, Cyberstrikes, Cybercrime und ähnlichen Dingen, was ich früher eher vermieden habe, einfach weil man damit im Allgemeinen irgendwie beim Gegenüber auf einem gleichen Level ist und einigermaßen sicher sein kann, dass man von dem Gleichen spricht.
Also Anekdote aus meiner wissenschaftlichen Arbeit, hatte ich mich auch mit einem Professor unterhalten, der aus dem auch Informatiker war, und er meinte, ja, was ist denn das hier immer, Cyberspace und so, ne? Hat sich da auch leicht lustig gemacht darüber, er meinte immer, es ist halt das Internet, ja. Und er sagte, also er macht die Unterscheidung auch, aber nur sozusagen, er benutzt dieses Wort auch, aber eben nur, wenn er Sachen verkaufen will, dann sagt er eben Cyber.
Deswegen hatte ich das ja auch so, zu Anfang so gemacht mit Cyber, Cyber, Cyber. Es hat ein bisschen was von Hyper, Hyper. Ja, ja. Also uns allen quillt das Wort, glaube ich, aus den Ohren raus. Was mir nochmal bewusst geworden ist, Krieg war immer tatsächlich eher weit weg, und wir bewegen uns in diesen Online-Sphären, auch in diesem Job. Und aber zu sehen, was physisch tatsächlich doch möglich ist in dieser Welt, eben diese physische Kraft von Panzern und Menschen, die Massaker ausüben und töten und Gewalt ausüben, das ist ja auch wirklich das furchtbar Erschreckende, und dagegen fallen diese Cyberattacken auch tatsächlich nochmal ab. Also dieses
könnte auch ein Grund sein, beispielsweise, warum wir möglicherweise noch nicht so viel Cyberangriffe gesehen haben in der Ukraine, weil wenn es um die Ausschaltung eines Ziels geht, ist es halt viel einfacher zu bewerkstelligen, also in vielen Fällen gehe ich davon aus, das mit einer Bombe zu tun, als einen komplizierten Cyberangriff zu fahren. Mhm. Wenn man nämlich schon in dieser Eskalationsstufe des Krieges ist.
Ja, ich wollte noch mal auf so einen kleinen Exkurs machen, weil es auch Thema war, nämlich einmal Atomkraftwerke. Das war auch eine große Angst, die natürlich aufgekommen ist mit dem Krieg. Die Atomkraftwerke in der Ukraine wurden tatsächlich physisch umstellt und auch eingenommen. Und wir hatten immer die Angst, da könnte noch was passieren. Und hier in Deutschland war aber auch die Diskussion, können wir unsere Atomkraftwerke wieder hochfahren? Und da haben die Grünen unter anderem gesagt, nee, das sollten wir aus Sicherheitsgründen nicht machen, auch wegen Cyberangriffen. Aber ein Atomkraftwerk ist doch eigentlich tatsächlich nicht einfach so cybermäßig zu übernehmen, sondern man hat doch eigentlich in der Ukraine gesehen, der physische Angriff ist erstmal der wichtige Reinkommen und dann auf die inneren Systeme zugreifen. Oder seht ihr das anders?
Also aus meiner Sicht gibt es so viele Gründe, die gegen Atomkraftwerke sprechen, dass ich nicht über irgendwelche eventuellen Cyberangriffe diskutieren muss. Also
Mir kam es nur als ein Argument vor, dass viele einfach so, also als Gesetz annehmen, so ja klar, da könnte ganz schnell ein Cyberangriff passieren. Aber eigentlich ist es nicht so einfach. Ich sehe auch die ganzen anderen Gefahren, warum man Atomkraftwerke nicht weiter betreiben sollte und nicht wieder hochfahren. Aber da dachte ich, na, der Grund aus unserer Sicht, aus Heise Sicht, ist nicht der beste, der bestgenannte.
Definitiv. Also ich mag mich auch nicht irgendwann in der Situation wiederfinden, wo ich zitiert werde. Der Jürgen Schmidt hat gesagt, so ein Cyberangriff auf ein Atomkraftwerk ist nicht so wahrscheinlich, deshalb können wir das jetzt hochfahren.
Klar, natürlich nicht. Ne? Aber man hat an Stuxnet gesehen, wie ihr das ja auch ausgeführt habt, was da teilweise für eine Intelligenz benutzt werden muss, wie viele verschiedene Angriffsmethoden genutzt werden, um reinzukommen und dann auszuschalten.
Ja. Also ich denke, wir können aus Stuxnet zwei Lehren ziehen. Und zwar die eine ist, sowas ist prinzipiell möglich, aber die andere, vielleicht noch wichtigere in diesem Kontext, die man nicht vergessen darf. Da waren die zwei führenden Staaten bei Cyberaktivitäten, also Israel und die USA haben sich zusammengetan. Die haben über Jahre hinweg vorbereitet einen Angriff gefahren, bei dem sie Teile der Infrastruktur, die sie nachher sabotieren wollten, erstmal selber aufgebaut haben und da über Jahre lang sehr spezielle Art von Software entwickelt haben. Und für die mussten sie dann noch einen Menschen vor Ort haben, der die dort in das Netz eingespeist hat. Und dann haben sie es tatsächlich geschafft, diese Anreicherungsanlage lahmzulegen. Das ist nichts, was sich irgendwie skalieren ließe, wo man sagen könnte, okay, das machen wir jetzt irgendwie 10-mal hintereinander. Oder dass sich beliebig auf andere Szenarien übertragen ließe. Das war ein sehr singuläres Event mit also extremem Aufwand und erfolgreich, ja, hat also die Theorie bewiesen, aber auch ein bisschen gezeigt, die Grenzen aufgezeigt, wie sich sowas einsetzen lässt.
Okay. Ja, ich denke, also wir berichten ja auf Heise Online auch immer wieder darüber, wenn teilweise solche Kampagnen auch hochgenommen werden. Also wenn über Jahre sich auch Menschen in Systeme hacken, dort einfach nur Informationen sammeln, irgendwann zuschlagen. Das ist ja auch eine Gefahr dieses Krieges, wo wir drauf gucken. Wir gucken uns dieses Katz-und-Maus-Spiel natürlich weiter an. Jetzt kommt aber erstmal unser Sponsor. Wir gucken vielleicht noch in der Zeit auf die Kommentare, ob doch noch was Nettes dabei ist, eine gute Frage von euch oder auf etwas, auf was wir nochmal eingehen wollen. Also erstmal jetzt Sponsor und wir können nochmal kurz überlegen, ob noch was dazu kommen sollte.
In einer sich stetig verändernden Welt müssen rasche Entscheidungen auch kluge Entscheidungen sein. Deshalb verschafft Workday ihrem Finanzteam schnelle Einblicke für die Planung der nächsten Schritte. Workday, das Finanz-HR- und Planungssystem für eine Welt im Wandel.
Ha, und schon hat sich diese Pause gelohnt, denn Jürgen hat im privaten Chat gefragt, hey, das Thema Attribution, ja klar, genau, hatte ich vorher angesagt und schön vergessen. Attribution, das ist ja auch wirklich wieder eine rechtliche Frage. Wer war es denn? Wie können wir dafür dingfest machen? Wie schwierig ist die Attribution? Also wer war es eigentlich?
Also ich glaube, das ist eine Frage für Jürgen zunächst mal.
Ich hatte ja auch schon angesetzt, aber gerne erstmal du.
Also das Problem ist natürlich, wir haben ja auch von Selbstverteidigung gesprochen oder auch es gibt diese Gegenmaßnahmen beim Interventionsverbot. Also wenn ich antworten möchte, ja, mit sozusagen um einen rechtswidrigen Zustand eben abzustellen, dann kann ich das nur dann machen, wenn ich den Urheber zweifelsfrei ermittelt habe. So, das ist das völkerrechtliche Problem.
Ja, und da gibt es natürlich immer wieder Leute, die sagen, also im Cyberspace, da ist alles digital, da kann man das irgendwie überhaupt nicht. Dem würde ich tatsächlich mittlerweile widersprechen, weil mit der gleichen Logik, mit der gleichen Argumentation wäre in 90% der normalen Verbrechensfälle auch keine eindeutige Zuordnung möglich, weil in den seltensten Fällen erwischte jemand einen Inflagranti, sondern es wird aufgrund von Spuren, Indizien ein Kontext aufgebaut, in dem ein Gericht zu der Überzeugung kommt, ja, das kann ich mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit dieser Person zuordnen und die dann schuldig sprechen, auch wenn man sie nicht in flagranti vor Ort erwischt hat. Da sind dann Fingerabdrücke, spielen eine Rolle, DNA-Geschichten, cui bono, wem nutzt es und ähnliche Geschichten, die da in diese als Indizien eine Rolle spielen. Und das lässt sich durchaus zu einem guten Teil auf den Cyberspace übertragen. Also das geht so weit, dass es auch tatsächlich schon reihenweise Fälle gab, in denen Leute vor Gericht für digitale Angriffe, Cyberangriffe verurteilt wurden. Das heißt, ein Gericht hielt die Spuren, die Indizienlage für ausreichend zu sagen, ja, damit können wir den verurteilen. Jetzt ist das Ganze natürlich nicht einfach. Das erfordert eine Menge Arbeit und auch Know-how, da muss man wissen, was man tut, aber das ist ja im analogen Bereich nicht viel anders. Also ich meine, um eine DNA-Analyse zu machen, das würdest du auch nicht irgendwie Florian Mayer von nebenan überlassen wollen, sondern da möchtest du schon gerne, dass das ein Biochemiker ist, der weiß, was er tut und diese Spuren analysiert. Und im Bereich Attribution bei Cyberangriffen haben wir in den letzten Jahren sehr große Fortschritte gemacht. Da gibt es mittlerweile recht zuverlässige Werkzeuge auch, mit denen man solche Sachen, solche Kontexte herstellen kann und Dinge zuordnen kann. Wie gesagt, es kam schon zu einigen Verurteilungen und im Idealfall kann man unter Umständen sogar einzelne Personen verantwortlich machen. Aber das ist ja nicht unbedingt zwingend erforderlich, um einen Angriff auf kritische Infrastruktur zu attribuieren, also da irgendwie Verantwortung sozusagen zu übernehmen. Da muss man nicht unbedingt wissen, wer das war, aber zumindest eine Organisation, die in diesem Kontext federführend mit aktiv war, sollte man schon haben. Das ist auch eine hohe Hürde, aber es ist in vielen Fällen möglich.
Ich habe zum Beispiel was für Spuren können das genau sein?
Das sind, also das fängt an von einfachen Dingen, die wir aus der analogen Welt kennen, so cui bono, also wem nutzt das, wer hat überhaupt Interesse an solchen Sachen, aber das reicht natürlich nicht alleine, sondern zusätzlich sind das zum Beispiel Dinge wie die Verwandtschaft von Programmen. Man kann also Programme relativ gut untersuchen und feststellen, das ist sehr, sehr ähnlich, so ähnlich, dass derjenige, der das Programm X entwickelt hat, im Besitz des Quellcodes des Vorgängers gewesen sein muss, um da überhaupt an diese Stelle zu kommen, weil wenn der das von Scratch selber entwickelt hätte, sähe das ganz sicher anders aus. Ich habe zum Beispiel diesen Fall jetzt am letzten Freitag, wo es gelungen ist, diesen Angriff auf das Umspannungswerk zu vereiteln, genannt. Da wird es relativ sicher demnächst eine vergleichsweise zuverlässige Zuordnung wiederum zu dem GRU geben, weil man da eben diese Schadsoftware abfangen konnte, die zum Einsatz kommen wollte. Das ist eine spezielle Schadsoftware, die industrielle Steuerungssysteme angreifen kann. Und die fällt nicht vom Himmel. Sowas muss man also tatsächlich aufwendig entwickeln. Und da hat man eben festgestellt, diese Schadsoftware, die man da gefunden hat, die ist sehr eng verwandt mit der, die 2016 bereits in der Ukraine zum Einsatz kam. Und diesen Vorfall damals haben eine ganze Reihe von Behörden, also unter anderem die USA, Großbritannien und auch das BSI und die Bundesregierung haben diese Angriffe als verursacht durch Russland, durch den russischen Militärgeheimdienst gekennzeichnet. Und wenn man jetzt sagen kann, okay, das müssen im Wesentlichen die gleichen Leute gewesen sein wie damals, dann hat man schon eine vergleichsweise stringente Beweiskette. Ich sage noch nicht, dass das hundertprozentig wasserdicht ist und es gibt natürlich bei solchen Sachen immer auch falsche Fährten und andere Dinge, die man berücksichtigen muss, aber da könnten wir jetzt irgendwie stundenlang diskutieren. Habe ich auch schon gemacht mit Leuten. Ist auch eine spannende Diskussion, aber das würde hier insgesamt wohl ein bisschen aus dem Rahmen laufen. Von daher kurz, Attribution ist generell ein Problem, aber es ist machbar und es ist ein sehr wichtiger Aspekt, weil wenn wir nicht sagen können, wer verantwortlich für was ist, dann haben wir sehr wenig Möglichkeiten, überhaupt auf irgendwas zu reagieren und dann gibt es eigentlich nur einen Wust, so einen Brei, aber das ist insbesondere auch so ein bisschen eine Sache, die von interessierten Parteien, nenne ich das jetzt mal, sehr gerne herbeigeredet würde, dass man da eigentlich überhaupt gar nichts sagen kann und deshalb auch niemanden verantwortlich machen kann. Ganz gezielt bemüht sich Russland sehr stark um Desinformation in diesem Bereich und Verunsicherung herbeizuführen. Das können wir also sehr stark beobachten, dass die natürlich Interesse daran haben, solche Zuordnungen
zu diskreditieren,
ja? Genau, das war das Wort, nach dem ich gesucht habe. Und das machen sie ja mit auf allen Ebenen. Butscha waren sie ja angeblich auch nicht. Das waren ja angeblich auch irgendwie entweder gestagte Sachen oder Ukrainer, die gegen die eigene Bevölkerung vorgegangen sind. Und auch da versuchen sie, die relativ deutliche Faktenlage eigentlich durch Fehlinformationen in Frage zu stellen.
Oder auch False-Flag-Aktionen, ne? Also unter falscher Flagge, dass da was gestellt wird. Also es ist auch da nicht ein Katz-und-Maus-Spiel. Was mir noch einfällt, man hat auch mal darauf geguckt, wann Hacker aktiv sind, also in welcher Zeitzone können die aktiv sein, welche Sprache nutzen die, wenn auch einfach nur im Code manchmal was nochmal in der eigenen Sprache zum Beispiel hinterlegt ist, einfach nur ein kleiner Kommentar, dass man an so Kleinigkeiten auch schon feststellen konnte, das muss eigentlich irgendwie aus China gekommen sein. Wir haben dazu auch schon mal Sendungen gemacht oder auch Texte auf Heise Online. Jürgen, wolltest du noch was ergänzen?
Ja, ich wollte dazu sagen, das Wichtige dran ist, es sind viele kleine Sachen, aber man muss auf das Gesamtbild achten. Man darf irgendwie so sich nicht auf das einzelne Ding fokussieren, weil das kann immer irgendwie gezielt in die Irre führen. Aber wenn man ein Gesamtbild von vielen solchen Indizien hat, dann kann man irgendwann durchaus zu einer Situation kommen, wo man ein recht zuverlässiges Urteil fällen kann.
Also im Grunde wissenschaftliches Vorgehen, man nähert sich der Aussage mit möglichst vielen Indizien.
Auch wie auch die klassische Forensik.
Ja, genau. Und zur Forensik haben wir auch zum Beispiel eine heiße Show, die noch gar nicht so alt ist, aber da könnt ihr gerne nochmal reingucken. Ich danke euch jetzt sehr für diese Runde. Vielen Dank Jürgen und Michael und Malte. Wir wünschen euch allen da draußen jetzt noch schöne Osterfeiertage. Wir hoffen, dass dieser Krieg hoffentlich bald endet. Und denken auch an alle Opfer dort. Ja, wir wünschen euch einfach eine gute Zeit. Bleibt alle gesund.
Und macht's viele gut. Eier.
Ja, eine gute Ostereiersuche. Macht's gut.
Ciao.
Tschüss.